hohe Renditen und positiver Cashflow in einer A-Lage. Ist das möglich? Könnt ihr zum Beispiel eine Wohnung in München kaufen und direkt positiven Cashflow haben? Ja, das ist wahrscheinlich möglich, und zwar mit dem Konzept der möblierten und zeitlich befristeten Vermietung. Ein Trend, der immer größer wird. Beispielsweise vermietet ihr an einen Expat, also jemand, der von einer Firma in die Stadt geschickt wird und dort ein paar Monate bleiben muss. Was braucht er? Der braucht eine Wohnung, aber die muss natürlich möbliert sein und es müssen einige Dinge funktionieren, wie zum Beispiel das Internet, und er braucht ein paar Services drumherum, dass das Ganze funktioniert. Dafür könnt ihr erheblich mehr Miete nehmen. Ich kenne viele Leute, die das schon umsetzen. Wir selber tun das auch bei uns im Bestand schon und bin jetzt sehr, sehr froh, dass wir einen Partner an Bord haben bei Immocation, und zwar den Partner Wunderflats. Das ist die größte Plattform für genau die Vermittlung dieser Art von Vermietungsgeschäften und die helfen euch sehr gut. Da könnt ihr auf der Plattform schon mal gucken, zu welchen Preisen wird denn an einem bestimmten Standort hier eine Wohnung vermietet. Dann könnt ihr eine Einschätzung bekommen, ob ihr dann auch tatsächlich mit der Mehrrendite rechnen könnt, ihr euch vorstellt. Kleiner Tipp, den habe ich bekommen von Arkadi, dem Gründer von Wunderflats, der sagt, ja, eine wichtige Sache ist zum Beispiel, wenn du dann reingehst in den Markt, versuche bei der ersten Vermietung nicht den allerhöchsten Mietpreis zu treffen, sondern ein bisschen drunter, weil dann hast du schon mal vermietet. Oftmals wird die Vermietung dann auch verlängert und du hast auch ein paar Monate Zeit, ganz in Ruhe schon mal wieder für den Zeitpunkt dann zu inserieren, wo dann eben der nächste Mieterwechsel stattfindet. Das Ganze ist logischerweise ein bisschen mehr Arbeit. Teilweise gibt es aber auch Zusatzservices von Wunderflats, die euch diese Arbeit abnehmen. Und so könnt ihr dann mehr Rendite realisieren und tatsächlich euch vielleicht positiven Cashflow aufbauen in Lagen, wo das eigentlich nicht möglich wäre. Ihr habt also eine teure Immobilie, eine Immobilie, die wahrscheinlich sehr stark im Wert wächst, und könnt auch noch im Hier und Jetzt positiven Cashflow erzielen. Also ein ziemlich tolles Konzept. Wenn ihr über immocation.de/wunderflats auf Wunderflats zugeht, dann gibt es sowas wie ein Immocation Concierge Service bei Wunderflats. Die helfen euch dann wirklich einzuschätzen für euch und euer Objekt, wie ihr das bestmöglich vermieten könnt. Also probiert's gerne aus. immocation.de/wunderflats. Und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge.
Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
Die meisten berechnen den Cashflow falsch bei ihrer Immobilie als Kapitalanlage, berücksichtigen viele Dinge nicht, wie zum Beispiel die richtigen Rücklagen und die Steuer und wie geht man eigentlich mit dem Hausgeld um. All das gehen wir durch in diesem Video. Schritt für Schritt die Cashflow-Rechnung für eine Immobilie als Kapitalanlage erklärt. Los geht's.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Also, wir starten jetzt und gucken uns ein Beispiel an und ziehen von den Mieteinnahmen alles ab, was anfällt, bis wir am Ende den Cashflow übrig haben. Wir gucken dazu einmal in das Immocation-Kalkulationstool, eine Excel, könnt ihr euch kostenlos runterladen unter immocation.de/Kalkulation und so parallel auch noch in eine schematische Darstellung, damit ihr das ein bisschen im grafischen Überblick auch habt, weil es wird dann im Detail schon relativ kompliziert. Wir haben dieses Video schon mal gemacht, haben es dann runtergenommen. Warum? Weil ihr euch gewünscht habt, bitte irgendwie ein echtes Beispiel. Das haben wir jetzt eingefügt. Ein echtes Beispiel mit echten Zahlen. Und zum zweiten waren Fehler drin in dem ersten Video. Da ging es um das Abschreiben der Küche. Das machen wir nur über 10 Jahre. Wir haben sie komplett angesetzt. Ist nicht so schlimm. In das Detail brauchen wir jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr groß reingehen. Aber trotzdem wollten wir logischerweise nichts Falsches online stehen haben. Dieses Video ist außerdem Video Nummer 11 der DIYR-Serie, das ist quasi die Verfilmung unseres Buches. Ein Einsteigerkurs, wenn man so will, für jeden, der eine Immobilie kaufen will, die sich von selbst abzahlt als funktionierende Kapitalanlage. Und dazu gehört, dass man auch einmal die Kalkulation vollständig versteht. Ja, wenn ihr ein bisschen weiter seid, die ein oder andere Immobilie vielleicht schon gerechnet oder auch gekauft habt, dann kommt ihr wahrscheinlich mit einer Bierdeckelrechnung am Ende auch schon relativ gut hin und könnt Kaufentscheidungen treffen. Aber einmal wirklich zu verstehen, wie sich der Cashflow ermittelt, das ist doch ziemlich wichtig als Immobilieninvestor, und deswegen gehen wir es jetzt einmal durch. Also, was ihr hier seht, ist das Immocation-Kalkulationstool, und ich habe mir Ludwigsburg angeschaut. Warum? Das liegt bei Stuttgart, und da habe ich mal meine allererste Wohnung gekauft, 2015. Damals für, ich glaube, 1.600 Euro auf dem Quadratmeter, 1.500 oder so. Jetzt kann man kaufen für ja, 3,5, auch ein bisschen drunter. Also da sieht man schon mal eine Preisentwicklung seit dieser Zeit. Wir wollen ein echtes Beispiel nehmen und wir machen eine Sollrechnung. Ja? Das heißt, wir gucken uns jetzt nicht an, wie die Immobilie gerade vermietet ist, sondern wir gucken uns an, was passiert, wenn die Immobilie dann zur marktüblichen Miete vermietet ist, weil das ist logischerweise unser Case. Wenn die einfach gerade schlechter vermietet ist, dann kommen wir mit der Zeit ja zu dem Soll-Case. So rechnen wir auch immer. Ein Ist-Case gucken wir uns natürlich an, verhandeln auch auf Basis des Ist-Cases, aber wollen dann logischerweise langfristig mit dem Soll-Case planen. Die Wohnung war inseriert, ich glaube, für knapp 170.000. Ich nehme jetzt an, wir bezahlen am Ende nur 150.000 Euro. Warum? Weil man tatsächlich Immobilien gerade ungefähr wahrscheinlich in so eine Range runterverhandeln kann. Ist natürlich immer eine sehr individuelle Sache, wo was geht, kommt auf die Motivation des Verkäufers an. Aber wir nehmen jetzt hier an, die Immobilie kostet 150.000 Euro. Wir stecken dafür, sehen wir gleich, noch 15.000 Euro in die Immobilie, weil man so ein bisschen auf den Bildern sieht. Also ist eine kleine Wohnung, ne, mit einem kleinen Balkon, alles wunderbar in Osweil. Das ist ein Stadtteil von Ludwigsburg, wo eben auch meine erste Wohnung ist. Da weiß ich, die Vermietbarkeit ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber die Wohnung, so wie sie jetzt aussieht, wenn sie in die Neuvermietung geht, muss man wahrscheinlich renovieren. Deshalb, wir haben 150.000 Euro Kaufpreis und wir stecken gleich nochmal 15.000 Euro in die Wohnung rein. Wir haben einen Stellplatz, wir haben knapp 50 Quadratmeter, wir haben 3,57% Maklerprovision, Grunderwerbsteuer 5% in Baden-Württemberg. Und hier unten seht ihr schon, haben wir eingegeben, Sanierung 15.000 Euro. Genau, hier steht jetzt aktivieren, das ändern wir gleich mal, wir würden das sofort absetzen. Erkläre ich gleich, was das bedeutet. So, dann haben wir eine Sollmiete pro Monat, die wir hier eingeben, von 15 Euro und eine Kaltmiete, Wohnfläche gesamt, dadurch von 680 Euro, 45 Euro noch für den Stellplatz. So, jetzt gehen wir auf die schematische Darstellung rüber und es geht also los mit unserem Balken Mieteinnahmen. Und jetzt ist klar, von dem Balken müssen wir ein paar Dinge abziehen. Als erstes müssen wir abziehen Bewirtschaftungskosten und Rücklagen. Wie berechnet ihr das jetzt genau? Also, Bewirtschaftungskosten und Rücklagen bedeutet, es gibt eben ja Kosten, die jeden Monat anfallen, die bezahlt werden müssen. Und es gibt zusätzlich noch Rücklagen, die ihr deshalb aufbauen wollt, weil ihr euch absichern wollt gegen mögliche anstehende Sanierungen oder Mietausfall. Bei den Bewirtschaftungskosten, die kann man hier in dem Tool eingeben, müssen wir unterscheiden zwischen zwei Kategorien. Und zwar einmal umlagefähige Kosten und nicht umlagefähige Kosten. Umlagefähige Kosten sind die, die ich auf den Mieter umlegen kann. Das heißt, am Ende bezahlt die der Mieter. Sind die komplett egal für mich? Nicht ganz, weil Mieter denken ja an Warmmiete. Wenn da jetzt sehr viel Kosten drin sind für den Mieter, die die Warmmiete sehr hoch treiben, wird die Vermietbarkeit natürlich auch schlecht. Aber mal grundsätzlich in der Kalkulation gesprochen, sind sie für uns egal, weil sie quasi ein durchlaufender Posten sind. Wichtig, das wird am Ende erst abgerechnet. Ne? Man zahlt ja ein Hausgeld und ein Teil des Hausgeldes, also ihr bezahlt erstmal das Hausgeld an die Hausverwaltung und der Mieter bezahlt an uns einen Abschlag für die Nebenkosten. Am Ende des Jahres, beziehungsweise im nächsten Jahr dann, gibt es für das vorangegangene Jahr eine Abrechnung von der Hausverwaltung. Die geben wir dann dem Mieter weiter und sagen, der Teil, den ich auf dich umlegen darf, lieber Mieter, von umlagefähigen Nebenkosten, war so und so hoch. Dein Abschlag hat bisher das und das gebracht und dann muss der Mieter entweder was nachzahlen oder kriegt was zurück. Für euch aber, wie gesagt, ein durchlaufender Posten. So, dann gibt es die nicht umlagefähigen Kosten. Was könnte das sein? Zum Beispiel irgendwelche Reparaturen, die anfallen, ja, Aufzüge zum Beispiel, wenn solche Häuser Aufzüge haben, ist meistens relativ teuer. Also es gibt Teile des Hausgelds, die könnt ihr nicht auf den Mieter umlegen. Wir haben jetzt in unserem Beispiel hier 169 Euro Hausgeld gesamt und wir nehmen mal an, wir legen 120 Euro ungefähr auf den Mieter um und 49 Euro sind bei uns. Und in diesem Teil stecken jetzt zwei Komponenten drin. Einmal Kosten, die ich gerade angesprochen habe, einfach für die Bewirtschaftung, die man nicht umlegen kann. Und es steckt eine WEG-Rücklage drin. Wir tun mal so, als wäre die jetzt hier 23 Euro. Ja, das bedeutet, ein Teil des Hausgeldes, das ihr an die Hausverwaltung bezahlt, ist nicht Geld, was direkt ausgegeben wird, sondern was die Hausverwaltung nimmt und in einen Rücklagentopf legt, was dann der Rücklagentopf, der gehört dann der ganzen WEG und das Geld wird dann verwendet, vielleicht wird es über Jahre angespart, wenn man sagt, okay, jetzt steht eine Dachsanierung an, dann gucken wir in den Rücklagentopf und bezahlen davon eine Dachsanierung für das ganze Haus. Logischerweise für euch im Ankauf ein wichtiger Posten, haben wir ein paar Mal im Rahmen der Videoserie auch schon gehabt. Muss man sich bei der Ankaufsprüfung natürlich anschauen, gibt es einen Rücklagentopf und passt der irgendwie in der Höhe? Also mal die Hausverwaltung fragen, ey, was ist denn die nächsten Jahre, was steht denn an? Kann man ja auch in den Protokollen nachlesen. Was steht denn an Sanierungen und wie viel haben wir denn Rücklagen? Hat die Hausverwaltung da einen Plan oder ist komplett Ebbe auf dem Rücklagenkonto, weil gar keine Rücklagen überhaupt gebildet werden von der Eigentümergemeinschaft und es stehen ganz viele Sanierungen an? Dann könnt ihr davon ausgehen, es käme irgendwann eine Sonderumlage auf euch zu. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass alles einigermaßen ordentlich, ja, hier in der Kalkulation mit 23 Euro, glaube ich, auch ganz, ganz fair erstmal berücksichtigt. Und dann haben wir nicht umlagefähigen Kosten eben von 23 Euro. So, das ist also erstmal der Teil, der übers Hausgeld kommt. Ja, es kommen quasi 49 Euro nicht umlagefähig und davon sind 23 fließen in diesen Rücklagentopf. Jetzt wollen wir aber in unserer Cashflow-Kalkulation wirklich solide kalkulieren. Das heißt, wir bilden auch noch eigene weitere Rücklagen und die ziehen wir fairerweise jetzt auch wirklich vom Cashflow ab, weil wir müssen sie ja bilden. Wir können nicht das Geld ausgeben, was wir vielleicht nachher brauchen und das könnt ihr jetzt hier für euch selber in dem Tool eingeben. Ja, also hier steht jetzt drin 10 Euro pro Quadratmeter pro Jahr. Das sind jetzt quasi die Rücklagen für die Wohnung. Gerade haben wir ja darüber gesprochen, Rücklagen im Rahmen der Eigentümergemeinschaft, also der WEG, das ist ja dann fürs Haus, also für ein Dach oder eine Zentralheizung oder auch die Fenster, ja, die zählen tatsächlich auch zur WEG. Aber in der Wohnung wird ja auch mal renoviert und saniert und wir wollen jetzt hier auch Rücklagen aufbauen. Wir haben jetzt hier gerade gesagt, wir rechnen einen Ist-Case, in dem wir schon 15.000 Euro in die Immobilie investieren. Aber, und das vergessen auch viele, ne? Also irgendwann kommt ja wieder ein Mieterwechsel, auch in 10 Jahren muss man mal wieder sanieren und das Bad machen oder in 20 Jahren. Das heißt, stetig Rücklagen dann wirklich aufzubauen, das sollte man tun. Sie einmal auf den Ist-Case zu bringen, das würde ich am Anfang als zusätzliche Investition berechnen oder einkalkulieren. Aber trotzdem sagen, okay, ich lege noch 10 Euro pro Quadratmeter pro Jahr für die Wohnung zurück. Also das haben wir hier drin. Und dann haben wir noch drin einen kalkulatorischen Mietausfall von 3%. Da kann natürlich jeder seinen individuellen Wert annehmen. Jetzt ist 3% Mietausfall so ein Durchschnittswert. Wenn jetzt ein Mieter irgendwie auszieht und ihr findet 6 Monate lang keinen neuen Mieter oder ein Mieter zahlt 6 Monate lang nicht und es passiert irgendwas ganz Schlimmes und ihr kommt nicht an das Geld und so, dann ist es natürlich viel, viel zu wenig. Es geht hier mehr darum zu covern und wir gehen ja davon aus, ihr kauft eine Immobilie, in Ludwigsburg wäre das auf jeden Fall der Fall, an einem Standort, wo ihr gut und sicher neu vermieten könnt, wo es eine hohe Mietnachfrage gibt. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich lückenlos vermieten, kann trotzdem sein, wegen Sanierung, man hat mal irgendwie einen Monat Leerstand. Und deshalb nehmen wir auch mal zur Sicherheit 3% kalkulatorischen Mietausfall. Also und jetzt können wir schon unsere Bewirtschaftungskosten und Rücklagen einmal komplett summieren. Wir haben jetzt hier 114 Euro stehen im Tool. Ja, sieht man hier, das ist das Hausgeld, der nicht umlagefähige Teil. Dann gibt es eine eigene Instandhaltungsrücklage und einen kalkulatorischen Mietausfall, bringt uns auf 114 Euro. Also in unserer Darstellung wären jetzt Bewirtschaftungskosten und Rücklagen 114 Euro, die eben abgehen von unseren 680 Euro Miete. Nächster Block, die Finanzierung, das heißt Zins und Tilgung. Beides geht ja von unserem Konto ab. Wir machen ein Annuitätendarlehen, das heißt, wir haben eine feste Rate, die wir jeden Monat an die Bank bezahlen, bestehend aus Zins und Tilgung. Das ändert sich über die Zeit, ja, weil wir immer mehr von dem Kredit zurückbezahlen, wird unser Tilgungsanteil mit der Zeit höher und Zinsen auf die Restschuld, die wir noch haben, werden immer geringer, weil die Restschuld ja geringer wird. Aber beim Annuitätendarlehen ist ja so gemacht, dass die Rate an die Bank gleich groß bleibt. Wichtig, deshalb hier auch grün dargestellt, die Tilgung, die ist ja tatsächlich Vermögensaufbau. Die Zinsen sind weg, die ärgern uns natürlich, ist einfach dafür, dass wir uns Geld ausleihen können. Wenn ihr die Serie von Anfang an geguckt habt oder Videos von uns guckt, wisst ihr, das Geheimnis des Kapitalismus, der Hebeleffekt, wir freuen uns unglaublich, dass wir uns Geld von der Bank leihen können für 3, irgendwas Prozent Zinsen. Wenn wir nachher dafür eine viel höhere Mietrendite haben, dann lohnt sich das logischerweise allemal. Und so funktioniert ja dann auch nachher eine sehr hohe Eigenkapitalrendite. Wir kommen noch drauf. Aber erstmal hier müssen wir uns merken, es gibt einen Tilgungsanteil und einen Zinsanteil. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das in der Cashflow-Rechnung genau machen. Hier haben wir jetzt ein Darlehen, was 100% des Kaufpreises ausmacht. Ich habe gerade gesagt, wir haben die Immobilie ein bisschen runtergehandelt, sind bei 150.000 Euro. Und wir nehmen einen Zinssatz an von 3% und eine anfängliche Tilgung von 1,5%. ganz aktuell, also jetzt sind wir hier im Februar 2025, 3% Zinsen, vielleicht ein bisschen knapp, sind ein bisschen hochgegangen. Im Dezember haben wir gerade was finanziert für gut 3,1%, glaube ich. Also müsst ihr einfach eintragen, Tilgung im Moment wahrscheinlich tatsächlich versuchen, nicht 2% zu tilgen. 1,5% kriegt man auf jeden Fall gut bei vielen Banken. Deswegen hier die Annahme 3% Zinsen, 1,5% anfängliche Tilgung. Das zusammen ergibt einen Kapitaldienst pro Monat von 563 Euro. Ja, das sieht man auch hier zumindest, also bitte messt jetzt nicht die Kästchen ab, wie groß die Balken genau sind, ja, aber soll so ein bisschen dargestellt sein, die Tilgung ist kleiner als die Zinsen, vor allem am Anfang, und der Block aus Tilgung und Zinsen, also unsere Bankrate, ist natürlich der größte Teil, der am Ende von den Mieteinnahmen abgeht. So, ich glaube, es ist soweit so logisch, also jetzt haben wir uns einmal im Detail die Bewirtschaftungskosten angeguckt, da haben auch immer viele Leute Fragen mit Hausgeld hin und her. Das, wie gesagt, könnt ihr euch angucken, wenn ihr dann die Abrechnung bekommt im Ankauf und so, kann man es einmal sehr genau nachvollziehen, was ist umlagefähig, was nicht umlagefähig, dann könnt ihr sehr genau da den Cashflow berechnen. Zinstilgung ist den meisten Leuten klar und die Annuität, die weggeht. Was sehr viel komplexer jetzt wird, ist das Thema Steuer. Und tatsächlich, man muss ja Mieteinnahmen in Deutschland versteuern. Also Immobilien haben unfassbar viele Vorteile und ihr könnt viele, viele Dinge tun, um Steuern zu optimieren. Man hat wirklich sehr, sehr große Steuervorteile als Immobilieninvestor. Aber erstmal, wenn ihr eine Immobilie kauft, ihr habt Mieteinnahmen und ihr erwirtschaftet damit Gewinn vom Finanzamt, also steuerlichen Gewinn, dann müsst ihr den auch versteuern. Und das muss man auch berücksichtigen in seiner Cashflow-Rechnung.
Bevor es weitergeht, ganz kurze Unterbrechung in eigener Sache. Vielleicht hast du schon mitbekommen, dass am 25. und 26. Oktober wieder das Immocation Festival stattfindet. Die größte und wichtigste Veranstaltung für private Immobilieninvestoren im deutschsprachigen Raum. 2 Tage voller Wissen, voller Content, voller Netzwerken, toller Menschen, Gleichgesinnten. Es gibt keinen besseren Ort, um in dem Thema Immobilien voranzukommen. Und ich werde immer wieder mal gefragt, hey, für wen habt ihr denn dieses Festival eigentlich gemacht? Ich bin Einsteiger oder ist das denn für mich? Ich bin eigentlich schon fortgeschritten und dazu würde ich gerne mal ein paar Sätze sagen. Also erstmal, dieses Festival ist unglaublich individuell. Genau deshalb haben wir dieses Jahr die Location von München nach Leipzig gewechselt in die dortige Messe. Das ist ein riesengeniales Gelände und wir werden dort mehr Inhalte, mehr Auswahl anbieten, als wir das jemals mit weitem Abstand getan haben auf einem der letzten Immocation Festivals. Das heißt, bist du Einsteiger? Selbstverständlich gibt es einen riesengroßen Workshop, wo wir mit dir als Einsteiger alle Themen, deine persönlichen Einstiegsfragen und so weiter durchgehen und du Schritt für Schritt reingeführt wirst in das Thema. Du bist fortgeschritten, selbstverständlich bekommst du maximale Insights, was im Markt gerade los ist, was die Profis gerade für Strategien und für Tricks weiterzugeben haben und so weiter. Du suchst nach Inspiration, wunderbar. Wir werden Stories auf allen Niveaus auf der Bühne stehen haben, die dich teilhaben lassen und dir zeigen, wohin die Reise gehen kann. Und wenn du einfach schon in ganz speziellen Bereichen unterwegs bist, du bist in Richtung Profi oder bist fortgeschritten und weißt schon, in welchen Strategien du einfach Gleichgesinnte suchst, zu welchen Themen du dich intensiv austauschen möchtest, haben wir dieses Jahr einen kompletten Pro-Bereich mit Deep-Dive-Workshops ohne Ende zu allen möglichen Themen, die für dich relevant sein können, wo du dir deine ganz persönliche Festival-Agenda zusammenbaust, um einfach das Allermeiste aus deiner Zeit rauszuholen und dich genau mit den Menschen zu vernetzen, die dir weiterhelfen. Also die Antwort ist, für jeden, auf jedem Niveau, inklusive der Freundin, dem Freund, dem Partner, der Partnerin, die man einfach mal mitnehmen und in diese Welt hineinführen möchte, um herauszufinden, ist das was für uns, weil das Festival eben so ultra individuell sein wird. Wenn das gut klingt, dann haben wir erstmal zumindest im Erklären jetzt was gut gemacht und wir versprechen dir, genauso wird's dann auch vor Ort. Tickets findest du unter immocation.de/festival. Am besten beeilen, weil die Early-Bird-Phase nicht mehr allzu lange gilt und danach die Preise teurer werden. immocation.de/festival.
Und das machen wir hier jetzt mal. So, wie berechnet sich die Steuer jetzt? Das Finanzamt sagt quasi, okay, du hast deine Mieteinnahmen, die musst du bitte versteuern, aber fairerweise, du darfst dann auch Kosten abziehen, die du hattest. Du darfst die Bewirtschaftungskosten abziehen. Jetzt kann man hier nochmal ins Detail gehen. Was haben wir gerade gemacht in unseren Bewirtschaftungskosten? Wir hatten Teile des Hausgeldes, die ja wirkliche Kosten waren. Also wenn irgendwie die Hausverwaltung mal jemand bestellen musste, der den Aufzug wartet, dann waren das tatsächlich echte Kosten. Und die können wir dann logischerweise auch geltend machen bei der Steuer und in dem Jahr gegenrechnen. Die Rücklagen sind keine Kosten, die wir in diesem Jahr wirklich hatten, die wirklich angefallen sind. Das ist ja Geld, was in einen Rücklagentopf fließt. Und das können wir dann auch erst bei der Steuer angeben, wenn es tatsächlich ausgegeben wurde. Am Ende macht es keinen großen Unterschied. Man muss es nur einfach wissen. Das heißt, auch das hier jetzt ist schon wieder eine näherungsweise Berechnung. Wir tun jetzt so, als könnten wir die Rücklagen direkt von der Steuer absetzen, obwohl wir das eigentlich erst in dem Jahr tun können, wenn es wirklich anfällt. Aber grundsätzlich von den Mieteinnahmen dürfen wir abziehen die Bewirtschaftungskosten für die Steuerrechnung. Zweitens, wir dürfen die Zinsen abziehen. Ist auch klar, Geld, das wir auch brauchen, um überhaupt die Investition zu tätigen und das Geld geliehen zu bekommen, dürfen wir auch abziehen. Dann würde man ja sagen, drittens ziehen wir die Tilgung ab. Nein, sagt das Finanzamt, die Tilgung darfst du nicht abziehen. Warum? Weil sie ist ja dein persönlicher Vermögensaufbau. Das heißt, die kannst du auch nicht gegenrechnen. Du freust dich ja, damit zahlst du ja den Kredit zurück. Dürfen wir nicht abziehen. Dafür sagt das Finanzamt aber sinngemäß, also nicht wirklich im Gegenzug dazu, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr habt noch eine Abschreibung und zwar wird ja die Immobilie über die Zeit weniger wert. Und das ist eine ziemlich tolle Sache eigentlich, weil erstmal sagt das Finanzamt, okay, eine Immobilie typischerweise wird über 50 Jahre abgeschrieben. Und das gucken wir uns jetzt einmal im Detail genauer an. Wir wollen jetzt also den Immobilienwert, erstmal ins Unreine gesprochen, nehmen, durch 50 teilen. Und das dürfen wir jedes Jahr, also wenn wir das dann wieder durch 12 teilen, wäre es pro Monat, das dürfen wir jedes Jahr gegenrechnen bei der Steuer. Jetzt muss man aber genauer reingucken, von welchem Wert geht man wirklich aus. Wir gehen hier vom Gebäudewert inklusive Kaufnebenkosten und Investitionen aus, anfänglichen Investitionen. Der Gebäudewert ist nicht gleich der Kaufpreis. Warum? Weil wir bei einer Immobilie einen Grundstücksanteil haben und einen Gebäudeanteil. Und ihr könnt euch alle vorstellen, dass ein Gebäude, das in München steht, da ist der Anteil am Kaufpreis des Gebäudes sehr viel geringer, weil der Grund und Boden ja sehr, sehr wertvoll ist, auf dem das Gebäude steht. Entsprechend hoch wird auch der Kaufpreis sein. In einer D-Lage, nehmen wir mal gerne das Beispiel Gelsenkirchen, da wird der Grund und Boden sehr viel weniger wert sein. Das heißt, der Anteil des Gebäudes ist sehr viel höher. Was wollt ihr vor der Steuer? Ihr wollt logischerweise, dass der Gebäudeanteil möglichst hoch ist, weil dann wird eure Abschreibung höher. Da gibt es eine Vorlage vom Finanzamt, wie man das ermittelt. Da kann man auch ein paar Dinge wirklich optimieren dran. Grundsätzlich wollt ihr einen möglichst hohen Anteil, aber ihr könnt natürlich nicht so tun in München, als ob das Gebäude 80% vom Kaufpreis ausmacht, weil das wird einfach nicht durchgehen. Haltet euch an die Vorlage vom Finanzamt, schlagt noch ein bisschen was auf den Gebäudeanteil drauf, dann funktioniert das in aller Regel. Aber grundsätzlich könnt ihr nicht den vollen Anteil nehmen. Wir gucken gleich im Tool uns die Zahlen an. Ne? Und das nehmen wir jetzt eben mal 2%, beziehungsweise teilen es durch 50 und dann haben wir quasi eine lineare Abschreibung des Gebäudewertes über die Zeit. Hier steht es noch Investitionen, das ist auch nochmal wichtig zu verstehen. Also ihr könnt, wenn ihr in die Immobilie investiert, gleich am Anfang und sagt, das ist jetzt, das war mit einer anfänglichen Investition, ich möchte das gerne über die Zeit abschreiben, könnt ihr das auch tun. Alternativ, was natürlich sehr viel mehr Spaß macht, ihr könnt das sofort absetzen von der Steuer, wenn ihr jetzt eine anfängliche Investition irgendwie habt, nach dem Kauf der Immobilie, direkt was in die Immobilie steckt und ihr könnt das sofort von der Steuer absetzen, das heißt in diesem Jahr voll geltend machen. Das ist auch das, was wir hier tun würden. Ich gehe mal kurz rüber ins Tool. Ja. Wir haben hier eine Sanierung von 15.000 Euro und wir wollen sie gerne sofort von der Steuer absetzen. Super, weil dann kriegen wir ja, wenn wir jetzt mal so tun, als haben wir irgendwie den Grenzsteuersatz, dann kriegen wir ja sinngemäß von den 15.000 Euro 42% quasi vom Finanzamt wieder zurück. Das wollen wir also gerne tun. Wichtig dabei ist zu beachten, ich lese einmal hier vor, 15%-Grenze. Wenn die Investitionen in den ersten 3 Jahren über diesem Wert liegen, stellen sie anschaffungsnahen Herstellungsaufwand dar und dürfen steuerlich nur noch langfristig abgeschrieben werden. Dann muss man sie also hier oben aktivieren. Mit 15.000 Euro sind wir unter der 15%-Grenze, in dem Fall hier von 22.000 Euro. Das heißt, wir haben die Wahl und können sie sofort steuerlich geltend machen. Hättet ihr aber Investitionen, die ihr nicht sofort geltend machen könnt oder wollt, dann müsst ihr sie hier noch dazu addieren und entsprechend größer wird eure Abschreibung. Aber logischerweise, wenn man es sofort absetzen kann, setzt man es immer sofort ab, weil dann hat man das Geld im Hier und Jetzt in der Tasche. So, jetzt haben wir also unsere Abschreibung berechnet. Wir schauen uns das auch nochmal im Tool an, da passiert das nämlich auch. Da haben wir hier den Abschreibungssatz von 2% und den Anteil Gebäude am Kaufpreis von 75%. Ich habe gerade schon gesagt, Gebäudeanteil 75%. Im Idealfall versucht man das zu optimieren und tatsächlich auch, und das ist ein wirklich, wirklich großer Hebel für die Cashflow-Rechnung, versucht man diese 2% zu optimieren. Wie macht man das? Man macht ein sogenanntes Restnutzungsdauergutachten. Das heißt, man lässt sich ein Gutachten erstellen vom Gutachter. Gibt es viele Anbieter, ja, wo ihr nachweist dem Finanzamt, dass die Restnutzungsdauer dieses Gebäudes gar nicht mehr 50 Jahre ist, sondern vielleicht nur noch 40 oder 30 oder machen wir es mal einfach 25 Jahre, das wäre die Hälfte. Dann hättet ihr eine Abschreibung von 4%. Das ist eure Abschreibung doppelt so hoch. Es lohnt sich unglaublich, diese Gutachten zu machen. Gibt es logischerweise Regeln dafür, das muss auch funktionieren. Aber ihr kennt wahrscheinlich alle die Darstellung von irgendwelchen Memes, die es gibt. Dass eure Immobilie, ja, vor der Bank sieht aus wie ein glänzendes großes Schloss und eure Immobilie vom Finanzamt sieht aus wie eine kleine Hundehütte und entsprechend hat sie auch nur noch eine kurze Restnutzungsdauer. Also über ein Gutachten sicherstellen, dass das alles ordentlich läuft, aber dann könnt ihr tatsächlich hier ziemlich stark die Steuer optimieren. Stellt euch vor, doppelt so hohe Abschreibung, das macht wirklich ziemlich was aus. Kann dann tatsächlich auch sein, es gibt Geld von der Steuer zurück. So, wir bilden jetzt gleich die Summe über alles, aber jetzt machen wir erst die Steuerrechnung noch fertig, schematisch. Wir haben jetzt also dann von den Mieteinnahmen hier einen steuerlichen Gewinn übrig und den multiplizieren wir mit unserem persönlichen Steuersatz. Und das ist dann der Steueranteil, der noch weggeht. Persönlicher Steuersatz, warum? Wir gehen jetzt hier davon aus, wir halten die Immobilie privat. Ja, das heißt, die Immobilie findet sich im Privatvermögen und sie wird einfach, das, was ihr hier als steuerlichen Gewinn habt, ist einfach ein zusätzliches Einkommen. Wenn ihr also euch bereits im Spitzensteuersatz befindet, ihr habt einen, sagen wir, Angestelltenjob und zahlt bereits 42% Steuern, dann kommt das on top drauf als zusätzliches Einkommen, dann wird das auch in Summe, könnt ihr das dann mal 42 nehmen, weil ihr ja schon im Spitzensteuersatz angekommen seid. So, und jetzt gucken wir uns einmal die Cashflow-Rechnung in Summe an, was hier rauskommt. Wir haben eine Warmmiete jetzt hier genommen im Tool. Was ist für uns relevant, ist ja eigentlich nur die Kaltmiete, ne, in der Kalkulation. Kann man aber logischerweise auch so rechnen, man nimmt die Warmmiete und zieht einfach alle Bewirtschaftungskosten ab. Kommt am Ende das Gleiche raus, wenn man die Kaltmiete nimmt und nur die nicht umlagefähigen Bewirtschaftungskosten abzieht und die Rücklagen, die man selbst bildet. Also wir haben die Warmmiete, ziehen die Bewirtschaftungskosten ab, ziehen dann die Zinsen ab, ziehen die Tilgung ab und haben einen operativen Cashflow von 49 Euro. Also Immobilie Cashflow positiv. Ziehen dann noch die Steuern ab, in dem Fall kalkulatorisch von 39 Euro. Und das macht 9 Euro. Also wir haben jetzt hier einen Cashflow nach Steuern einmal ziemlich präzise ausgerechnet und trotzdem sind ja hier auch noch Unschärfen drin, ja. Nur als Beispiel die Steuer, wie ich es gerade gesagt habe, die machen wir ja auch. Also wir tun jetzt so, als wäre das irgendwie eine monatliche Ausgabe, die Steuer. Das ist es nicht, sondern es passiert ja alles viel später mit eurer Steuererklärung dann. Da seid ihr schon ein paar Monate im neuen Jahr und dann passiert das rückwirkend fürs alte Jahr. Das heißt, und deswegen ist uns das auch so wichtig und das verstehen, glaube ich, viele Leute nicht, wenn sie Immobilien investieren und nur die Bierdeckelkalkulation machen. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr eine Mieteinnahme habt und da geht die Bankrate weg, das war's noch nicht. Und dann geht noch Hausgeld weg, das sieht man dann auch noch, weil das oftmals monatlich oder quartalsweise oder so an die Hausverwaltung bezahlt wird. Das hat man noch irgendwie auf dem Schirm. Da kommt nachher noch was mit der Steuer. Das kann auch durchaus positiv für euch sein, aber man muss es wirklich einmal vorher im Detail berechnen. Und wer jetzt eine Kaufentscheidung treffen will, wie gesagt, ich empfehle wirklich den Soll-Case sich anzugucken und sagen, wenn ich zur Marktmiete vermietet habe, was passiert dann mit meinem Cashflow? Rechnerisch pro Monat, was bringt mir die Immobilie? Der kann, glaube ich, mit diesem Weg ziemlich präzise ausrechnen, was er wahrscheinlich für einen Cashflow im Monat erwarten darf. Jetzt möchte ich euch zum Schluss noch die Lieblingskennzahl zeigen, glaube ich, eines jeden Immobilieninvestors. Bei dieser Investition kommen hier raus 19% Eigenkapitalrendite. Warum ist das so? Weil ihr ja für diese Immobilie, was haben wir eingesetzt an Eigenkapital? 30.000 Euro. Wir haben die Kaufnebenkosten selbst bezahlt plus 15.000 Euro in die Sanierung gesteckt. Die Sanierung mitzufinanzieren würde wahrscheinlich auch ziemlich gut funktionieren. Die Kaufnebenkosten, die sollte man aus eigener Tasche bezahlen. Da steckt ja auch kein Wert dahinter. Ja, man kann auch das mitfinanzieren, aber dann eher, wenn man im Profibereich ist und das Eigenkapital, ich sag mal, hat und aber dafür nicht einsetzen will. Aber in dem Fall jetzt haben wir beides selber bezahlt. 30.000 Euro ist also schon eine Stange Eigenkapital, die wir jetzt hier eingesetzt haben. Aber darauf machen wir 19% Eigenkapitalrendite, das kriegt man nicht so einfach irgendwo anders. Warum ist das so? Wisst ihr alle, habe ich ja schon gesagt, der Hebeleffekt ist der Grund dafür. Ja? Wir leihen uns eine viel größere Summe Geld von der Bank, machen eine viel größere Investition, bekommen darauf unsere Mietrendite und das, was wir dann tilgen, was an Cashflow übrig bleibt und an Wertsteigerung passiert, das basiert da quasi auf der großen Summe und wir haben eigentlich nur diesen kleinen Teil Geld eingesetzt. Und jetzt noch ein Zusatz, der mir persönlich auch sehr wichtig ist. Ich habe jetzt hier noch mal eine Hochrechnung gemacht für das Jahr 2035, kann man wunderbar, also Stefan hat sich selber übertroffen, als er dieses Tool gebaut hat. 2035, das sind 10 Jahren. Was macht das Tool jetzt hier im Hintergrund? Das also macht eine neue Cashflow-Rechnung. Wir haben jetzt plötzlich 270 Euro Cashflow operativ jeden Monat und nach Steuern 104. Das Tool nimmt jetzt an, dass wir eine Mietsteigerung haben mit der Inflation. Wir können das auch hier anpassen. Passt auch gleichzeitig an, dass die Kosten steigen. Es passieren dann noch andere Dinge. In unserem Annuitätendarlehen ändert sich auch der Tilgungsanteil. Das ist für den Cashflow jetzt hier nicht relevant, aber wir bauen natürlich noch mehr Vermögen auf. Und deswegen sieht unsere Rechnung in 10 Jahren auch deutlich besser aus. So, mein Punkt ist jetzt, wer eine Immobilie kauft und wer jetzt startet, eine Immobilie zu kaufen mit der Idee, Cashflow aufzubauen. Die meisten Leute überschätzen, wie schnell sie kurzfristig Cashflow aufbauen können. Die hören mal eine Rechnung im Internet und mal ein bisschen Bierdeckel und so und, ah ja, da kaufe ich meine Wohnung, dann habe ich mal 200 Euro Cashflow und das mache ich mal 5 Mal, dann habe ich mal 1000 Euro Cashflow. In der Realität wird es so nicht ablaufen, also kommt total auf den Standort an. Ja? Also logischerweise, das ist jetzt schon eine ziemlich gute Lage hier gerechnet, in etwas schlechteren Lagen, dann kriegt man auch mehr Cashflow, aber hat logischerweise nochmal auch andere Themen auf dem Tisch. Aber der Cashflow ist wahrscheinlich eher niedriger, weil so Themen kommen wie Steuer und weil man ein paar Dinge nicht berücksichtigt und dann doch nochmal Kosten entstehen, als die Leute überschätzen, wie schnell sie eigentlich Cashflow aufbauen können. Was die Leute aber unterschätzen, was über ein paar Jahre dann passiert, weil dann ja einige Effekte, sieht man auch in der Kalkulation hier, deswegen mal das Beispiel nach 10 Jahren, weil einige Effekte ja dann eben für den Immobilieninvestor wirken und deshalb tut er es ja auch. Nämlich zahlt sich die Immobilie von selbst ab, wir haben den Hebeleffekt, wir haben eingebauten Inflationsschutz und das ist eigentlich die Magic, die wirklich passiert. Unsere Bankrate bleibt ja immer gleich, aber die Miete steigt im Schnitt mit der Inflation und läuft unserer Bankrate davon und der Effekt ist größer, als man vermutet. Und deshalb sind auch die meisten Investoren in so einem Bereich von 6, 7, 8 Jahren unterwegs, wo sie plötzlich merken so, boah, jetzt kommen langsam die freien Cashflows, ja, vor allem wenn man die Zinsen dann langfristig festgeschrieben hat und merkt, jetzt habe ich meine Bankraten stabil, die sind echt niedriger und ich habe auch schon meinen Verschuldungsgrad gedrückt, dadurch entsteht anderer Spielraum und meine Miete ist der Bankrate davongelaufen. Dann macht es besonders viel Spaß. Also guckt euch einmal so eine Kalkulation im Detail an, macht das ein paar Mal mit Hausgeld, mit Steuerrechnung, damit ihr wirklich versteht, was passiert. Und dann können wir auch im Rahmen der Videoserie uns langsam in Richtung Notar bewegen. Und nochmal, wer das Buch haben will, das gibt es auf Amazon, ist gerade aktualisiert worden von uns und ich glaube, der perfekte Ratgeber zum Kauf der ersten Immobilie als Kapitalanlage. Und selbstverständlich würden wir uns über ein Abo, einen Daumen hoch oder einen Kommentar sehr freuen, weil das unserem Kanal hilft, noch ein bisschen weiter zu wachsen und dafür zu sorgen, dass mehr Leute wirklich verstehen, wie man Immobilien berechnet und so kauft, dass der Vermögensaufbau funktioniert. Danke dafür. Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/steuerwebinar.